ARD Sounds.
Im Frankfurter Bahnhofsviertel gab es lange ein koreanisches Restaurant. Holztische, eine Theke, so ein bisschen der Vibe einer urigen Kneipe. Es gab sogar einen Spielautomaten. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Geruch. Doenjangjjigae. Das hat man von draußen gerochen. Das Restaurant hat meiner Oma und ihrer Schwester gehört. Und immer wenn ich da war, war das wie eine kurze Zeit in Korea zu sein. Es lief immer koreanisches Fernsehen, man konnte koreanisch sprechen und natürlich essen. Meine Oma hat mich oft nachmittags nach der Schule mit dorthin genommen. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich automatisch an dieses Restaurant. Mittlerweile gibt es das Restaurant nicht mehr, aber ich weiß den Namen noch ganz genau, Arirang. Die Schwester meiner Oma nenne ich deswegen bis heute noch Arirang Halmoni, also Arirang Oma. Was das Wort Arirang wirklich bedeutet, habe ich erst mit 7 oder 8 Jahren gelernt, in der koreanischen Schule, in der ich war. Da mussten wir ein sehr altes koreanisches Lied lernen. Und das war Arirang. Menschen aus Korea verbinden mit Arirang richtig viel. Das sagt auch Professor Lee In-jong. Wir haben in diesem Podcast schon öfter von ihr gehört. Sie unterrichtet Koreanistik an der FU Berlin und ist in Korea aufgewachsen.
Wenn man Koreaner fragt, kennen Sie Arirang? Die können alle singen. Das ist wie in Deutschland Stille Nacht, Heilige Nacht. Das ist wahrscheinlich vergleichbar. Und man weiß nicht, seit wann wir haben. Das ist so alt. Ne?
Arirang hat sich immer weiterentwickelt. Jede Generation hat ihre eigene Strophe hinzugefügt. In ihrem eigenen Dialekt, aus ihrer eigenen Situation heraus. Es gibt also nicht die eine Version, sondern ungefähr 3600 regionale Varianten. Es ist ein Lied, das wirklich ganz Korea gehört.
Und worum geht es in dem Lied?
Arirang, das ist ein Hügel, mein Geliebter geht über den Hügel. Aber, und dann nächste Strophe ist, wer mich verlässt, der wird nicht mal schaffen, 4 Kilometer. Aber dieser Geliebter kann wirklicher Geliebter sein, aber er kann auch mein der Vaterland sein, je nach der Situation. Ne?
Also, etwas, das ich liebe, geht weg. Aber es kann mir nie wirklich weggenommen werden. Das Lied hat richtig viel Geschichte. Korea war mal eine Kolonie von Japan, von 1910 bis 1945. Die Menschen in Korea wurden politisch und auch kulturell unterdrückt. Arirang ist damals für viele zu einem Ausdruck koreanischer Identität geworden, ein Lied für Zusammenhalt. Die Zeit der Unterdrückung war erst vorbei, als Japan am Ende des Zweiten Weltkrieges kapituliert hat. Danach wurde Korea in 2 Besatzungszonen geteilt. Die Sowjetunion hat die Kontrolle im Norden übernommen, die US-Amerikaner im Süden. 1948 sind dann aus beiden Besatzungszonen in Korea 2 getrennte Staaten entstanden, Nord- und Südkorea. Es gab aber viele Konflikte und schließlich den Koreakrieg Anfang der 50er Jahre. Viele Familien wurden auseinandergerissen. Auf beiden Seiten, in Nord- und Südkorea, haben sie Arirang gesungen. Als Abschied und aus Hoffnung auf ein Wiedersehen. Ich habe meine Oma vor kurzem gefragt, was Arirang für sie bedeutet.
나에게 아리랑의 의미는 한 맺은 슬픔을 말하는 것 같았고 식당에 아리랑이라는 이름을 부여한 것은
Sie hat gesagt, für sie ist Arirang tief verwurzelte Trauer. Han. So sagt man das auf Koreanisch. Meine Oma hat 1979 Korea verlassen und ist nach Frankfurt gegangen. Sie und ihre Schwester haben ihr Restaurant Arirang genannt, weil sie trotz aller Schwierigkeiten in Deutschland anzukommen, durchhalten wollten. Weil sie Hoffnung brauchten, dass schon alles klappen wird.
»2026 ist dieses alte koreanische Lied wieder überall, weil die größte Band der Welt ihr Comeback feiert und ihr neues Album heißt Arirang. BTS sind fast 4 Jahre lang weg und zum ersten Mal in ihrer Bandgeschichte sind sie nicht beieinander.
Einer nach dem anderen verschwinden sie in Kasernen. Jeder muss mindestens 1,5 Jahre Militärdienst leisten. Das heißt, sie haben in der Zeit nur begrenzt Kontakt zur Außenwelt, zur Army und zueinander.«
In der Zeit abseits der Bühne und abseits der Erfolgsmaschine müssen BTS herausfinden, was für eine Band sie überhaupt sein wollen. Und das jeder für sich, in Schlafräumen, die sie mit anderen Soldaten teilen.
In dieser Folge schauen wir auf das Comeback aller Comebacks im K-Pop. BTS sind zurück. Aber sind sie noch die Alten? Wofür stehen sie jetzt? Und was soll ihr Vermächtnis sein, ihre Legacy?
Ich bin Lisa Sophie.
Ich bin Tungin. Ihr hört, kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. Den ganzen Podcast gibt es in ARD Sounds.
Das ist die 6. und letzte Folge. Arirang. Alles neu, alles anders?
Es ist der 11. Dezember 2023. Ein regnerischer Tag. Kim Namjoon, RM, zieht ins Militär ein. Am Tag davor hat er sich 108 Mal in einem buddhistischen Tempel verneigt. Auf Gwangado, einer Insel an der Westküste von Korea. Im Buddhismus steht die 108 für alle Begierden und Leiden, die Menschen kennen. Es ist ein Ritual, das dabei helfen soll, sein Ego loszulassen.
Aber so richtig geholfen hat es ihm wohl nicht. Denn danach sitzt er im Auto und schreit, weil er einfach nicht ins Militär gehen will. Gemeinsam mit vielen anderen Männern landet er in einer Kaserne. Aneinandergereihte Container, 20 von ihnen schlafen in einem Raum.
Wenn Männer in Korea den Militärdienst antreten, dann ist das schon ein echter Einschnitt. Für mindestens 1,5 Jahre ist alles andere pausiert. Alltag, Familie, Friends, Job. Und ganz oft wartet die Karriere abseits des Militärs halt auch nicht. Bei RM ist es anders. Er weiß, dass er zu BTS zurückkehrt. Trotzdem ist der Militärdienst ein Einschnitt.
Ja, der hat halt einfach ein ganz anderes Leben. RM ist schon seit seiner Teenie-Zeit Bandleader von BTS. Er tritt auf den großen Bühnen der Welt auf. Er wird überall erkannt. Und auf einmal spielt das alles keine Rolle mehr.
Im Militär ist er einfach Idungbyung Kim Namjoon. Niedrigster Dienstgrad. 10. Geschwader. 27. Regiment. Hwachon. Sein Alltag als Soldat besteht aus Appell, Drill, Wachdienst. Was ihm bleibt? Lesen und schlafen.
Naja, er versucht zumindest zu schlafen. Die Geräuschkulisse hält ihn wach. Irgendwann fängt er an, Tagebuch zu schreiben. Die meisten Einträge handeln vom Schlafen. Oder davon, dass er nicht schlafen kann. Er erzählt in einem Livestream sogar, dass er einmal 78 Stunden nicht schlafen kann.
Musik bleibt aber auch beim Militär sein kreatives Ventil. Er wird Teil der Militärkapelle und lernt Saxophon. Nur Texte kann er hier nicht schreiben, weil er sich blockiert fühlt. Seitdem er mit 14 angefangen hat zu rappen, ist das das erste Mal.
Und dann an Tag 286, da hat er schon die Hälfte seines Militärdienstes hinter sich, schreibt Namjoon einen Satz in seinen Spind.
Er schreibt, wird das hier ein Ende haben? Er schaut jeden Morgen darauf. Und immer wieder hört er dieselbe Aufforderung. Vergiss, wer du bist. RM erzählt, seine Vorgesetzten sagen das so oft, dass er das irgendwann wirklich vergisst. Er hat vor der UN-Vollversammlung gesprochen, stand im Oval Office und hat Millionen aufgefordert,
speak yourself.
Aber für ihn fühlt sich das jetzt an, als wäre das jemand anders gewesen.
Er hört Musik. Don Toliver, Playboi Carti, Joji. Wenn er zu viel über die Texte nachdenkt, wechselt Namjoon zu Klassik oder Ambient. Aber es gibt einen Song, der lässt ihn nicht los. Forever.
Tyler, the Creator's Darling I. Genauer genommen eine Zeile daraus. Forever is too long. In dem Song geht es eigentlich um Beziehungsangst. Aber Namjoon bezieht dieses Forever für immer auf seine Militärzeit. Das erzählt er später dem Rolling Stone.
At that time, the military, I felt too long for me. I just kept thinking like, maybe it's gonna be like forever. And then forever is too long.
Er singt diesen Satz die ganze Zeit vor sich hin. Musik kann trösten, daran hat er als Künstler immer geglaubt. In der Kaserne in Hwachon spürt er, dass das wirklich stimmt.
Das ist die Erkenntnis, die er aus dem Militär mitnimmt und die er direkt ins nächste BTS-Album trägt.
Die BTS-Members sehen sich lange nicht. Jin geht als erster in den Militärdienst im Dezember 2022. RM, V und Suga kommen als letzte zurück im Juni 2025. Trotzdem gibt es für ARMY in der Zeit richtig viel Musik. Insgesamt 11 Soloalben und EPs.
Und nicht nur das. Jin, Suga und J-Hope gehen sogar auf Tour. J-Hopes Hope on the Stage wird sogar die erfolgreichste Solotour in der Geschichte des K-Pop.
ARMY streamt, votet, kauft und zeigt so der Industrie, wir haben BTS nicht vergessen. Denn der Militärdienst ist im K-Pop eine echte Hürde. Viele Bands kommen danach nicht mehr zurück. Bei BTS hatte ich persönlich nie Zweifel, dass sie zurückkommen. Aber ich habe mich natürlich schon gefragt, sind sie dann noch dieselben?
RM geht am Tag seiner Entlassung direkt live auf Weverse. Das ist der Livestream, den ihr eben schon gehört habt. In dem Stream sieht er ganz schön mitgenommen aus und redet fast eine Stunde. Und dann am Ende des Livestreams die Antwort auf die Frage, die sich ARMY die ganze Zeit gestellt hat.
Stay tuned and please hang in there for our next album. It's gonna be huge.
Das nächste BTS-Album wird huge. Es ist Sommer 2025. Alle BTS-Jungs sind inzwischen zurück aus dem Militärdienst. Und Hype lässt keine Zeit verstreichen. Die Band fliegt nach Los Angeles. Da soll das neue Album entstehen.
We all knew that LA is it's a true music town. We met like tons of like hundreds of songwriters and like players and producers.
Das ist RM im Interview mit Zane Lowe bei Apple Music. Er schwärmt von LA als Musikstadt.
BTS beziehen für 2 Monate eine Villa. Alle 7 zusammen. Sie frühstücken gemeinsam, arbeiten und schlafen in einem Haus. Das erste Mal seit Jahren.
The session in LA for 2 months was quite a big transition. And it feels like a dream for us.
RM sagt, das war eine echte Umstellung und hat sich angefühlt wie ein Traum.
7 멤버들에 대해서의 각자 솔로 앨범.
Das ist wie im Interview mit dem Rolling Stone. Er sagt, alle 7 haben durch ihre Solokarrieren stärkere Egos entwickelt. Er hatte Sorge, dass das die Arbeit als Gruppe schwieriger machen würde. Ihr wisst schon, mehr Meinung, mehr Raum, mehr Mitsprache. Und dann sitzen sie zusammen und zu seiner Überraschung waren alle aufgeschlossen, sagt Vi. Alle haben sich als Menschen weiterentwickelt. Und bei der Arbeit an dem Album hat er so viel von ihnen lernen können.
Alle machen sich zuerst Sorgen, wie die Zusammenarbeit aussehen kann. Sie waren ja auch nicht nur im Militärdienst. Sie haben Soloalben rausgebracht oder waren zum Teil auf Tour. Was bedeutet das für BTS? Wer wollen sie jetzt als Band sein?
Die Antwort kommt von Jin im Interview mit den Rolling Stone. Er sagt, für ihn geht's nur zusammen weiter. Auf der Bühne, neben den anderen 6.
Das ist das Fundament, auf dem das neue Album entsteht. Auf der Entscheidung, gemeinsam weiterzumachen. RM fasst es so zusammen.
These 14 tracks, it could be just an answer to the people who is wondering, like, what is BTS in 2026?
Diese 14 Songs könnten die Antwort auf die Frage sein, wer sind BTS in 2026? Das neue Album heißt also Arirang. RM erklärt im Zane Lowe Interview, was ihm der Titel bedeutet.
In the military, we naturally thought about like where we came from and we want to like claim to the world like where we are rooted in.
Er sagt, wir wollten zeigen, in welcher Welt wir verwurzelt sind. Und die ist koreanisch.
Und kein Lied ist so koreanisch wie Arirang. Nicht nur das Album trägt diesen Namen, man hört auch Arirang im allerersten Track des Albums Body to Body.
Mit diesem Song eröffnen BTS auch ihr großes Comeback-Konzert in Seoul am 21. März 2026. Einen Tag nach dem Release von Arirang.
Genau da haben wir den Podcast angefangen. Am Gwanghwamun-Platz in Seoul.
BTS stehen auf dem vielleicht koreanischsten Platz der Welt. Im Herzen von Seoul. Direkt neben dem Königspalast. Auf diesem Platz ist richtig viel passiert.
2014 haben sich da zum Beispiel Menschen getroffen, um nach dem Unglück der gesunkenen Fähre Sewol zu trauern. Und in 2016 und 17 haben hier Hunderttausende für die Absetzung von Präsidentin Park Geun-hye protestiert. Und genau da zeigen BTS 2026 zum ersten Mal ihre Version von Arirang.
Aber bevor wir hier noch weiter über das Comeback sprechen und darüber, was das Album in den Fans ausgelöst hat, lasst uns mal kurz über die Zeit davor sprechen, die Promophase, denn die war schon krass. Knapp einen Monat bevor das Album erscheint, ist nahe der Songsu Station in Seoul ein Gebäude in rotes und weißes Klebeband eingewickelt. Darauf steht immer wieder What is your love song? Diese Frage leuchtet kurz danach auch auf LED-Screens am Times Square in New York auf und dann auf Billboards an der Waterloo Station in London.
Es gibt auch noch Plakate. Darauf stehen nicht die Stage-Namen der BTS-Member wie RM, Jin oder Sugar, sondern die echten Namen. Also zum Beispiel Namjoon, What is your love song?
Was ist dein Liebeslied? Diese Frage geht an ARMY und an die ganze Welt. Über einen QR-Code kommt man auf eine Website und kann seine Antwort abgeben. Aus über 100 Ländern kommen die Liebeslieder. Lieder, die einen an die eigenen Eltern erinnern, Lieder, die Menschen mit ihrer ersten großen Liebe verbinden oder auch Songs, die man bei Liebeskummer gehört hat. Und immer wieder BTS-Songs.
Und dann am Valentinstag tauchen in Seoul, New York und LA Installationen auf. Wände voller roter Rosen, die man sich einfach mitnehmen kann. Mit jeder Rose, die sich jemand mitnimmt, wird ein Ministück von dem freigelegt, was sich darunter verbirgt. Nämlich das Logo von BTS.
Am 3. März erscheint dann die Tracklist zu Arirang. Und ARMY geht sofort in den Analysemodus. Verbindungen zu früheren Alben, zu Interviews, zu Livestreams und Insta-Posts von vor Jahren.
Am 20. März 2026 erscheint das Album. Und das Album beginnt laut.
Okay, Body to Body. Das ist ein catchy Song.
Ich finde es so sexy, der Sound. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die Jungs dazu tanzen. Es ist so viel Fun.
Das sind Mincho und Ming. Ihr kennt sie schon aus den letzten Folgen. Und ja, Body to Body ist der Opener auf Arirang.
Dann noch mit der Hintergrundgeschichte dazu, dass sie so einen historisch-kulturell wichtigen Song wie Arirang dafür gesampelt haben.
Da singt ein traditioneller Frauenchor Arirang mitten in einem modernen Hip-Hop-Track.
Das hat sich sogar für BTS am Anfang irgendwie komisch angefühlt.
Ich finde es irgendwie wahnsinnig erfrischend, auch non-speaking Korean people diesen Teil mit BTS singen zu hören.
Und genau mit dieser Vision lassen sich auch BTS von Park Ji-hyuk überzeugen. Ihr wisst schon, der Gründer von HYBE und der Mann hinter BTS. Sie sollen sich vorstellen, tausende nicht-koreanische Fans in einem Stadion singen Arirang. Das ist doch heftig.
Die ersten 5 Songs auf Arirang sind direkt, konfrontativ und nach außen gerichtet. Und nach diesen 5 Power-Songs kommt dieser Song heißt Number 29. Wer das Album zum ersten Mal hört, fragt sich vermutlich, warum passiert da nichts? Denn man hört da nur einen einzigen Glockenschlag. Und der klingt dann über 1,5 Minuten aus.
Diese Glocke, die da zu hören ist, ist keine normale Glocke. Es gibt eine richtig spannende Backstory dazu. Und zwar hört man in dem Track die sogenannte göttliche Glocke des Königs Songdok. Die wurde im Jahr 771 hergestellt und gehört zu den Nationalschätzen der Republik Korea. Und weil diese Nationalschätze bis vor ein paar Jahren noch durchnummeriert wurden, hat sie die Nummer 29. Daher der Trackname.
Die Glocke wiegt fast 19 Tonnen und ist knapp 4 Meter hoch. Sie ist sehr kostbar und nach über 1200 Jahren auch ziemlich zerbrechlich. Deswegen steht sie heute in einem Museum, in einem übrigens extra dafür gebauten Pavillon. Zuletzt hat man sie öffentlich im September 2025 geschlagen. Das war das erste Mal seit 22 Jahren.
Nur einen Monat später besucht Park Ji-hyuk das Nationalmuseum Korea. Er ist da für eine Kooperation. K-Pop soll das koreanische Kulturerbe fördern. Das passt ja. Der Museumsdirektor zeigt ihnen einen Ausstellungsraum. Ein Raum, in dem Besuchende den Klang und die Vibration der Glocke über eine hochwertige Aufnahme erleben können. Pang hört zu und fragt gleich danach die Aufnahme an.
그렇죠. 5초 이런 것보다는 그냥 이게 이렇게 한 거 1분 30초 7초로 한 이유는
RM sagt, die Länge von Number 29 entspricht exakt dem Nachklang der Glocke. 1 Minute und 37 Sekunden. Und diese Glocke, die man so kaum noch hören kann, wurde über 100 Millionen Mal gestreamt. Von Menschen überall auf der Welt. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen. Park Ji-hyuk ist im Museum, genau weil er das koreanische Kulturerbe fördern soll. Dann hört er diese Glocke und schlägt vor, sie auf das lang ersehnte Comeback-Album der größten K-Pop-Band der Welt zu packen. Und das Album heißt auch noch Arirang.
Daran merkt man wirklich, wie strategisch dieser Mann denkt.
Ich finde halt, dass man schon merkt, dass das Album in relativ kurzer Zeit entstanden ist. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Wortwitz, ein bisschen mehr Tiefgang in einigen Stücken gewünscht.
Das ist Musikjournalist Daniel Koch. Er findet das Album an sich gut, aber ihm fehlt etwas, das er eigentlich als Stärke von BTS sieht. Die Texte. Ja, ich verstehe schon ein bisschen, was Daniel Koch hier meint. Aber zum Beispiel Normal vom neuen Album ist für mich ein Song, auf dem die Jungs super ehrlich sind und auch sich total öffnen.
Das sehe ich ganz ähnlich. Ich finde, das ist zum Beispiel auch im Song Aliens so. Da steckt für mich total viel Ironie und Wortwitz drin. Der Song beschreibt die ganzen Promo-Erfahrungen, die BTS fernab von Korea gemacht haben. In US-amerikanischen Talkshows, in Grammy-Sälen und in unzähligen Interviews.
Slap me, honey, talk about the business. Everybody know now where the cake is. 어디까지 가니 이런 재길. 저주하니 아직 흉적되길. 빠른 기구생님, tell me how you feel. 영원 또 나밖에 못해봐, that is how we kill.
RM hat das Wort Aliens 2020 mal in einem Interview benutzt. Das war direkt nachdem Dynamite als erster BTS-Song in den USA auf Nummer 1 gechartet ist. Er wurde damals gefragt, ob das auch zu einem Grammy führen könnte.
Since we're like aliens to the music industry for America, so we don't know if there's a place for us or not.
Er sagt, da wir für die US-amerikanische Musikindustrie Aliens sind, wissen wir nicht, ob es einen Platz für uns gibt oder nicht. Den Grammy haben sie damals tatsächlich nicht gewonnen.
Aliens. Für die westliche Musikindustrie sind BTS lange genau das gewesen. Fremd und unverständlich. Genau das haben sie zu spüren bekommen.
Aber warum ist das so, dass BTS für so lange Zeit im Westen nicht wirklich gesehen werden, nicht ernst genommen werden?
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Ignoranz und auch Rassismus, auch wenn sich das wahrscheinlich nicht jeder eingestehen will.
Was die westliche Musikindustrie lange belächelt hat, die Sprache, die Herkunft, das Anderssein, ist eigentlich die Superpower von BTS.
Im Song Aliens heißt es, von Kana bis Ha, von Anfang bis Ende des koreanischen Alphabets, schaut und lernt von uns, die Sonne geht im Osten auf. From the Kana to the Ha, or the
Was ich mich dann aber schon frage, warum ist Arirang, obwohl es diesen zutiefst koreanischen Namen trägt, überhaupt überwiegend auf Englisch?
Ich habe öfters Posts auf TikTok und Insta gesehen, die gesagt haben, K-Pop Demon Hunters, der Netflix-Animationsfilm aus dem Jahr 2025, hätte mehr Elemente aus der koreanischen Kultur als das neue BTS-Album.
Der Vergleich mag provokant sein, aber er greift eine Debatte auf, die selbst innerhalb der Band geführt wird. In der Netflix-Doku BTS The Return, die kurz nach dem Album rauskommt, sieht man das. Jimin ist da frustriert, weil er nicht mag, wie er klingt, wenn er englische Lyrics singt. Suga sagt offen, ich möchte mehr koreanisch. Und RM ergänzt, für dieses Album ist entscheidend, dass wir authentisch sind.
Nicole Kim, Vizepräsidentin von HYBE, antwortet darauf, natürlich ist Authentizität wichtig, aber wenn wir wollen, dass dieses Album global funktioniert, müssen wir es trotzdem auf Englisch versuchen. Pangxiok sieht das genauso. Das ist eine strategische Entscheidung. Die beiden glauben, dass man mit englischen Texten mehr Menschen erreicht.
BTS beugen sich dieser Entscheidung. Der Titeltrack des Albums, Swim, ist zum Beispiel komplett Englisch. Und wenn ein Song im Radio gespielt wird, dann ist es ja wohl der. Just swim, swim. Wanna fall in love your skin. Mincho, die schon jahrelang ARMY ist, findet es ein bisschen schade.
Hätte ich es total cool gefunden, einen BTS-Track zu haben, der zum Beispiel koreanische Lyrics hat, den ich öfters mal im Radio höre. Ja.
Mic Drop und DNA waren ja zum Beispiel koreanische Songs, mit denen BTS auch total erfolgreich war. Aber die liefen halt nicht im deutschen Radio.
Ja, aber Golden von K-Pop Demon Hunters lief im Radio. Und zwar rauf und runter. Und der Song hat auch koreanische Parts.
Also warum ist das so? Warum beugen sich BTS der Entscheidung von HYBE? In ihren Solo-Projekten wirken sie ja auch alle sehr frei.
Bei RM war es zum Beispiel so, der hat gesagt, er wurde komplett freigestellt, er durfte machen, was er möchte. Und ich bin mir ganz sicher, dass BTS mit Arirang das eben nicht konnte. Und es gibt Verträge, es gibt Ziele, die erreicht werden sollen. Und wenn dann halt die Vergangenheit gezeigt hat, dass der englische Song 35% mehr Einnahmen gebracht hat und man sich jetzt entscheiden muss, ob man auf einen englischen oder auf einen halb englisch-koreanischen Song setzt, dann wird gegen die persönliche Präferenz entschieden und für das große Gesamtkonstrukt, was halt immer hinter vor allem K-Pop-Artists steht.
Noch mehr Airplays, noch mehr Streams, noch mehr Erfolg. Strategie kommt vor persönlicher Vorliebe.
Also für mich ganz persönlich ist es eigentlich eher so Nebensache, weil BTS war schon immer dafür bekannt, so diese Sprachbarrieren zu, ja, einfach zu überbrücken.
Das ist Charlie. Sie hat die deutsche BTS-Fanbase Jer Army mitgegründet. Und sie findet diese Diskussion, Englisch oder Koreanisch, überhaupt nicht wichtig.
Und in ihren Songs sind diese Wechsel zwischen Koreanisch und Englisch so effortless, also so schnell und unscheinbar, dass man es gar nicht merkt, wenn der Song plötzlich in einer anderen Sprache ist. Also es hat für mich überhaupt gar keinen großen Unterschied eigentlich, weil BTS macht Musik und Musik kann über mehrere Sprachen gehen.
BTS-Fan Ming sieht das ähnlich.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, am Ende denke ich, solange du den Vibe, die Message von dem Song fühlst und BTS fühlst, deren neue Era fühlst, ist es doch egal, in welcher Sprache sie singen. Lass uns einfach dankbar sein, dass wir ein neues Album bekommen haben.
Diese Debatte um die Sprache, die wird nicht nur innerhalb von ARMY geführt. Für Musikjournalist Daniel Koch sind sowohl Arirang als auch die Songs von K-Pop Demon Hunters Zeichen dafür, dass K-Pop immer mehr US-amerikanisiert wird.
Wenn man halt das große Kapitel aufmacht, Popgeschichte, dann ist das meiner Meinung nach ein sehr interessanter Scheideweg über die Entwicklung von K-Pop. Wird er noch internationaler? Wird der Hype noch größer? Und natürlich die Frage, was ist mit dem K im K-Pop? Wie lange kann sich das noch halten? Und ja, vor allen Dingen, wie reagieren auch die Koreaner und Koreanerinnen auf diese Veränderung? Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die wir erst wahrscheinlich in den nächsten Jahren beantworten werden können.
Ich finde, die koreanische Sprache ist schon ein sehr wichtiger Teil von K-Pop. Und BTS haben auf Arirang ja auch noch koreanische Texte. Außerdem ist koreanisch zu sein ja auch nicht nur eine Frage der Sprache. Aber wenn eine Band irgendwann nur noch englische Texte hat, ist es dann überhaupt noch eine K-Pop-Band?
Während das Album released wird und alle über Sprache und Identität diskutieren, läuft im Hintergrund gleichzeitig eine Geschichte, die mit all dem nichts zu tun hat. Oder vielleicht doch mehr, als man denkt? Im April 2026 beantragt die Polizei in Seoul einen Haftbefehl gegen Bang Si-hyuk, den Gründer von HYBE. Der Vorwurf lautet Anlegerbetrug.
Konkret bedeutet das, Bang Si-hyuk soll frühe InvestorInnen getäuscht haben. 2019 hat er ihnen angeblich gesagt, HYBE habe keinen Börsengang geplant. Viele von ihnen haben daraufhin ihre Anteile ziemlich billig verkauft. Zum Teil an einen Fonds, mit dem er selbst in Verbindung stehen soll.
Ja, und dann ging HYBE eben doch an die Börse. Und der Wert der Firma und der Anteile ist krass gestiegen. Das ist bei einer Firma mit so einem Mega-Act wie BTS ja auch absehbar. Und so sollen viele der frühen InvestorInnen, ganz vereinfacht gesagt, eben sehr viel Geld verloren und Bang sehr viel Geld verdient haben.
Bang bestreitet alle Vorwürfe. Die Ermittlungen laufen seit Juli 2024. Seit August 2025 darf er deshalb Korea nicht mehr verlassen. Damit er überhaupt zu den US-Shows der BTS-Welttournee einreisen durfte, musste die US-Botschaft in Seoul eine Sondergenehmigung beantragen.
Und BTS sind auch betroffen. Zum einen natürlich emotional. Bang Si-hyuk ist halt der Mann, der sie groß gemacht hat, der immer an sie geglaubt hat.
Aber nicht nur das. Bang Si-hyuk hat jedem BTS-Mitglied Aktienanteile an HYBE geschenkt. Und zwar kurz vor dem Börsengang 2020. BTS halten zusammen knapp 1,5% der HYBE-Aktien, gleichmäßig aufgeteilt. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber beim Börsengang hatten diese Anteile einen Wert von über 165 Millionen Dollar.
Als Dynamite im September 2020, kurz vor dem Börsengang von HYBE, 2 Wochen in Folge auf Platz 1 der Billboard Hot 100 steht, erzählen BTS Bang am Telefon davon. Auf dem YouTube-Channel von BTS gibt's ein Video von dem Telefonat.
Wie hält das Telefon? Alle 7 drängen sich darum. Bang klingt so, als würde er weinen. Und BTS ziehen ihn dafür ein bisschen auf. Schick uns ein Selfie von dir, wie du weinst. Und Bang sagt, ihr wisst gar nicht, wie unglaublich das ist. Und dann, ich liebe euch. Wie sagt, Bangtan liebt Si-hyuk auch.
Dieses enge Verhältnis steht jetzt unter Druck. Diese Geschäftsbeziehung und auch Freundschaft. Sie werden da in etwas reingezogen, was nichts mit ihnen zu tun hat. Und in diesem Kontext sagt RM im Dezember 2025 im Weverse-Livestream mit allen 7 Membern etwas, das man so wahrscheinlich noch nie von einem Idol mit einem aktiven Vertrag gehört hat.
Er sagt, Zitat, ich wünschte, unsere Firma würde sich mehr um uns kümmern. Ich sage so etwas eigentlich nicht, aber ich wünsche mir das wirklich.
J-Hope, Jimin und Jungkook müssen lachen. Suga fragt betont unwissend, wie kommst du darauf? RM wiederholt es trotzdem. Was genau dahinter steckt, das sagt er selbst nicht. Er könne nicht alles sagen, erklärt er. Er habe nicht das Recht dazu.
Man darf und sollte immer und jederzeit sehr kritisch auf die Produktionsfirmen schauen, auch wenn sie einen guten Job machen.
Das ist nochmal Daniel Koch. Big Hit hat zwar BTS erschaffen, aber BTS haben Hype möglich gemacht. Hype ist an der Börse, ist mehrere Milliarden wert und weit über BTS hinausgewachsen. Das zeigt sich auch in der Beziehung zwischen Bang Chi-hyuk und BTS.
Es ist ganz interessant, gerade jetzt auch beim Comeback bei Arirang. Früher wurde ihm halt immer noch gedankt und früher tauchte er auch mal in einem Livestream auf oder einer der BTS-Member rief ihn mal an seinem Geburtstag oder sowas in der Richtung. Das passiert alles nicht mehr, weil er hat sich natürlich auch zurückgezogen aus dem Geschäft, aber seitdem er Big Hit mit der Hype Labels Group an die Börse gebracht hat, ist das Geschäft auch nochmal ein ganz anderes. Und es gibt halt auch einige Kapitel, die halt nicht so schön sind.
Dass es zwischen Artist und Label Spannung gibt, ist so alt wie die Musikindustrie selbst. Bei BTS ist es aber besonders kompliziert, weil Band und Label gemeinsam ganz unten angefangen haben.
Was als nächstes kommt, wie sich die Beziehung zwischen BTS und Hype entwickelt, das ist noch offen. Die Vorwürfe gegen Bang sind aber schwer. Und das muss man, finde ich, schon kritisch sehen, was der Boss ihres Labels da gemacht haben soll. Arirang geht direkt auf Platz 1 der Billboard-Charts. Bis auf Number 29, wir erinnern uns, der Glockenschlag, stehen alle 13 regulären Tracks in den Top 50 der globalen Charts. Ein Rekord, den vorher nur Taylor Swift und Bad Bunny gehalten haben.
Und obwohl BTS erst Vorbehalte hatten, ein Sample vom traditionellen Arirang im Song Body to Body zu verwenden, geht die Idee von Bang Chi-hyuk voll auf. Die Leute rasten aus, sind berührt, weinen und freuen sich. Als BTS auf ihrer Tour in Japan spielen, singen 110.000 JapanerInnen in einem Stadion Arirang. Sie singen also ein Lied, das von KoreanerInnen auch als Widerstandslied gegen die ehemalige Besatzungsmacht Japan gesungen wurde. Das ist schon fast historisch.
Was das Lied emotional beschreibt, also Sehnsucht, Abschied und Hoffnung auf ein Wiedersehen, hat Koreanistin Professor Lee so beschrieben.
Im Ausland, ne, wenn sie Koreaner zum Weinen bringen wollen, ne, können sie sagen, sing mal Arirang. Dann weinen sie auch.
Und diese Vision von Bang Chi-hyuk, wie tausende ausländische Fans im Stadion Arirang singen, vielleicht sogar weinen, das ist kein spontaner Einfall. Mit Arirang nehmen BTS ihre Rolle als Symbol koreanischer Popkultur ganz bewusst an. Sie werden quasi Helden der koreanischen Kulturgeschichte. Das kann niemand jemals mehr bestreiten. Bang Chi-hyuk nennt das immer Legacy, also das Erbe oder Vermächtnis von BTS. Hier zum Beispiel in der Netflix-Doku The Return.
Legacy in Motion이라는 말을 잘 골라주신 것 같아요.
Er sagt Legacy in Motion, also in Bewegung. Das passt auch super. Und er fragt BTS, was sie davon halten. Sind sie das?
Aber was bedeutet diese Legacy für BTS selbst? RM sträubt sich erstmal gegen den Begriff Legacy.
Er checkt das Konzept vom Kopf her, aber sind sie das wirklich? Es fühlt sich für ihn nicht richtig an, wenn sie Helden genannt werden.
Und trotzdem machen sie mit.
13 Jahre BTS. Von einem kleinen Debütauftritt in einer koreanischen Musikshow vor 10 Fans bis zu einem Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz vor über 100.000 Menschen.
BTS waren die authentischen Underdogs im Idol-System und haben genau das zu ihrer Brand gemacht.
Sie haben immer wieder gegen das Idol-System rebelliert. In ihren Songs und auch ganz direkt. Und trotzdem sind sie nach wie vor ein Teil davon. Arirang ist da für mich der beste Beweis. Englische Texte, Legacy, das sind Dinge, die BTS alleine vielleicht anders entschieden hätten.
Aber das System gibt ihnen eben auch etwas. Die Ressourcen, die Reichweite, die Plattform. Ohne Hype wäre Arirang vielleicht nicht auf den großen Bühnen der Welt gelandet.
Das ist der Widerspruch, mit dem BTS leben und den sie nicht auflösen. Sie sind gleichzeitig das Produkt eines Systems und die Menschen, die dieses System von innen heraus verändern.
Wie verändern BTS aber die Welt? Das ist die Frage, die wir uns seit 6 Folgen stellen. Und ich finde, es gibt einen Satz, der total gut dazu passt. Den liest und hört man immer mal wieder unter ARMYs. BTS paved the way.
BTS haben den Weg geebnet. Man könnte auch sagen, BTS haben eine Tür geöffnet. Und genau das ist es doch, oder? Niemand kann alleine die Welt verändern. Aber jemand kann viele kleine Türen für viele andere Menschen öffnen. Und genau das haben BTS gemacht.
Ehrliche Songtexte über Schmerz und Scham in einem System, das eigentlich keinen Platz dafür hat. Koreanische Songs auf internationalen Bühnen, K-Pop in den internationalen Charts, K-Pop in der Politik, im Weißen Haus, in der UN.
Das sind alles kleine Türen, die BTS geöffnet haben. Und Millionen von Menschen nutzen diese Türen.
Ich glaube, wenn man das Potenzial, das hoffnungsvolle Potenzial ausschöpft, dann können BTS und ARMY die Welt tatsächlich retten, ja.
Das hier ist nochmal Simone Goldschmidt-Lechner. Sie hat als Autorin schon viele unterschiedliche Fandoms untersucht.
Also das klingt jetzt so ein bisschen absurd, aber sie haben einfach die Power dahinter, sie haben die Community, sie haben die Möglichkeiten und die Ressourcen. Wenn sich all diese Personen zusammentun, dann können sie politisch und gesellschaftlich einfach so mega viel bewirken.
Es wird geschätzt, dass rund 100 Millionen Menschen weltweit ARMYs sind. Die sind natürlich nicht alle super politisch aktiv. Viele feiern vielleicht auch einfach nur die Musik von BTS. Aber ich denke schon, dass alle im Grunde eine Haltung teilen. Zusammen kann man was verändern.
Das Gefühl habe ich auch. Und das ist ein Gegenentwurf zu allem, was gerade in der Welt auseinanderfällt. ARMY gibt mir Hoffnung.
Und aus dieser Hoffnung heraus kann man Leute zum Handeln bewegen, weil dann denken sie, dass es noch Möglichkeiten gibt für eine Verbesserung.
Dieses Handeln passiert im Großen. Die Spenden für Black Lives Matter sind da vielleicht das beste Beispiel. Aber vor allem passiert die Veränderung, die BTS und ARMY bewirken, im Kleinen. In einzelnen Lebensgeschichten.
Man kann von der Musik von BTS bewegt sein und gleichzeitig wissen, dass dahinter ein milliardenschweres Unternehmen steht. Man kann BTS lieben und gleichzeitig wissen, dass man nur einen Teil von ihnen kennt. Beides ist wahr. Und beides schließt sich nicht aus.
Das ist vielleicht das Ehrlichste, was man über BTS sagen kann. Sie sind voller Widersprüche. Authentisch und strategisch, verletzlich und professionell, koreanisch und global, Idols und Menschen.
Und genau deshalb lieben ihre Fans sie. Das war die sechste und letzte Folge von Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. Arirang. Alles neu, alles anders? Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt gerne euren Friends davon. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Bei 1+1, Freundschaft auf Zeit, treffen jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinander und versuchen, beste Freunde zu werden. Die Promis podcasten einen Monat lang jeden Mittwoch miteinander, lernen sich kennen, diskutieren, labern, spielen. Und am Ende zeigt sich, bleiben die beiden in Kontakt oder war es doch nur eine Freundschaft auf Zeit? In diesem Monat sitzen sich zwei Personen gegenüber, die unterschiedlicher kaum in die Öffentlichkeit hätten kommen können. Die eine über die Comedy-Bühne, die andere über Social Media. Und doch beschäftigen sie sich beide seit Jahren mit denselben Fragen. Wie leben wir zusammen? Und warum fällt es uns manchmal so schwer, einfach wir selbst zu sein? Macht Lärm für Tara Witwer und Cordula Strattmann. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel.
Und ich bin Tungin Kim. Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt ist eine Co-Produktion von ARD Kultur, SWR, Saarländischem Rundfunk und Radio Bremen. Produziert von ACB Stories. Idee: Charlotte Schulze. Redaktion und Story Development: Charlotte Schulze, Miko-Sophie Kümmel, Julius Wussmann und Isabel Wob. Audioproduktion: Dennis Hirter. Original Music: Marc Übel. Producer: Isabel Wob. Executive Producer: Dennis Hirter und Julius Wussmann. Sensitivity Read: Inyong Cho. Fact-Checking: Fenner Ackerstaff. Artwork: Chioma Lisa Michelle Otakago. Redaktion ARD Kultur: Rebecca Leiter. Redaktion Radio Bremen: Amelie Neumann. Redaktion SR: Desiree Löffler. Redaktion SWR: Chris Eckert. Head of Content ARD Kultur: Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur: Annemarie Haag. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen: Conny Zhang, Daniel Koch, Mincho, Ming, Feng, Simone Goldschmidt-Lechner, Alexander Schmidt, Dom Rivinus, Professor Lee, Stefanie Rosenthal, Charlie und alle lieben Menschen von JerArmy, die uns Sprachnachrichten geschickt haben. Tonmaterial von Big Hit Entertainment und Hype sowie Apple Music, Rolling Stone, Reuters und Netflix.